Radio 1.
Es gibt alle möglichen Arten von Flöhen. Welche ausschließlich für Hunde, es gibt Flöhe für Katzen, es gibt Flöhe für Hühner und es gibt den Pulex irritans, den Menschenfloh. Der liebt allerdings nicht nur den Menschen, sondern auch Wildschweine, Dachse, Wölfe und Füchse. Dieser Floh taucht im Moment immer öfter im Berliner Westen und Südwesten auf. Vermutet wird ein Zusammenhang mit Fuchsbauten. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung erarbeitet gemeinsam mit der Berliner Senatsverwaltung aktuell Maßnahmen zur Eindämmung.
Na, das klingt ja schon mal ein bisschen beruhigend. Und was das genau bedeutet, besprechen wir jetzt mit Silke Vogt-Heuke. Sie ist dort nämlich die Koordinatorin der Taskforce mit dem schönen Namen Fuchs und Floh. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Taskforce, das klingt ja nach was Großem, so eine große Aktion, fast nach Verbrechensbekämpfung. Warum braucht es denn eine große Taskforce für den kleinen Floh?
Ja, also tatsächlich braucht es die Taskforce, weil so Flöhe für Menschen wirklich ganz schön lästig sein können. Und der Menschenfloh geht, wie Sie schon gesagt haben, nicht nur auf Füchse, sondern kann potenziell auf Menschen übertragen werden und dann juckt es ganz schön.
Ja, jetzt denken wir ja bei Flöhen und Übertragung eher an Haustiere. Also die Hunde werden da oft verdächtig, die Katzen auch. Jetzt kümmern Sie sich speziell um den Fuchs, haben wir gerade schon gehört. Der ist in Berlin ja fast schon sowas wie ein Haustier. Der schlendert ja überall in der Nachbarschaft rum. Wie kommen aber die Flöhe genau vom Fuchs zu uns? Weil auf der Couch haben wir den noch nicht sitzen und streicheln den ja auch selten, den Fuchs.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also wahrscheinlich ist es so, dass die Füchse, die sich pudelwohl in Berlin fühlen und Berlin in einer grünen großen Hauptstadt wunderbare Bedingungen finden, um ein schönes Leben zu führen. Sie finden hier Unterschlupf, sie finden Futter, sie werden manchmal auch gefüttert. Das ist ein ganz großes Problem, das sollte nicht gemacht werden. Und dadurch, dass die Füchse in so einem engen Zusammenleben mit uns ist, kommt es zu Kontaktzonen. Also Zonen, wo Füchse rumlaufen, die ganz natürlich Flöhe haben. Mhm. Und die Flöhe, die sich in der Umgebung des Fuchses, vor allen Dingen auch im Fuchsbau fortpflanzen, können dann, wenn zum einen der Fuchs den Bau verlässt, zum anderen aber auch dort Kinder spielen oder Menschen sich bewegen, den Weg zu Menschen finden. Das heißt, durch diese engen Kontaktzonen kann es zur Übertragung von den Flöhen auf den Menschen kommen.
Kann es sein, dass ich so einen Fuchsbau gar nicht erkenne und mich da dann mir die Flöhe da quasi einfange? Oder wie passiert das genau?
Ja, das wollen wir besser verstehen tatsächlich. Den Fuchsbau erkennen, ich glaube, das kriegen die Berliner alle hin. Das ist schon recht offensichtlich. Vor allen Dingen während der Jungenaufzucht kann man dann auch sehen, wie die Fuchsfamilie dort mit ihren Jungtieren spielt.
Das ist einfach so ein Loch im Boden, oder?
Genau. Ich glaube, das kriegen die meisten BerlinerInnen hin. Aber was wir tatsächlich auch besser verstehen wollen als Forschungsinstitut ist, wie weit denn diese Übertragung stattfinden kann. Also wie nah muss man an den Bau rankommen? Wie weit müsste man einen Bau zum Beispiel absperren? Mhm. Also wie eng und groß diese Kontaktzonen tatsächlich sein müssen, um eine Übertragung zwischen Menschen und Fuchsen zu haben.
Wie eilig haben Sie es jetzt mit der Arbeit in der Taskforce? Weil ich habe gelesen, dass auch Schulhöfe betroffen sind, noch sind Ferien, aber die Kinder, die kehren ja da bald hin zurück.
Mhm. Genau, also was wir gerade machen ist, wir haben eine Sammelaktion. Wir haben zwischen 10 und 12 Uhr ein sogenanntes Fuchs- und Floh-Telefon freigeschaltet und auch eine E-Mail-Adresse, wo man uns am IZW in Berlin erreichen kann. Und wir freuen uns über ganz viele Meldungen von betroffenen Bürgern, die tatsächlich beobachten konnten, dass es einen Zusammenhang zwischen Füchsen bei ihnen im Garten oder in der Umgebung gibt und einer möglichen Flohübertragung, um tatsächlich jetzt über die Sommermonate bis in den Herbst hinein, wo die Füchse auch noch aktiv sind und viel zu sehen sind, besser zu verstehen, ob es da Zusammenhänge gibt und wie wir helfen können, diese Zusammenhänge besser zu verstehen.
Gut, dann rufen wir vielleicht da an oder Sie rufen da an, wenn Sie sowas erlebt haben und davon erzählen müssen. Ich glaube, sowas muss man auch teilen. Wie können wir Berlinerinnen und Berliner, bestimmt auch die Brandenburger, sich bis dahin schützen? Also was können wir selber tun? Sie haben schon gesagt, nicht füttern die Füchse.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Wer Füchse füttert, macht sich sogar strafbar, denn tatsächlich ist es gar nicht erlaubt, Wildtiere zu füttern. Das hat den Grund, dass es auch gar nicht gut ist für die meisten Wildtiere. Zum einen wird das Futter, was angeboten wird, auch gar nicht artgerecht sein für die Füchse. Und zum anderen fördern wir dadurch die Nähe zum Fuchs, was die Übertragung erleichtert. Das heißt, das ist erstmal eine ganz wichtige Maßnahme. Keine Wildtiere füttern, auch keine Füchse. Und das nächste ist ganz einfach, wenn man einen betroffenen Garten hat, den meiden oder ihn nur betreten, zum Beispiel mit Gummistiefeln oder einem Insektenschutzspray. Das hilft schon erst einmal, die Übertragung zu vermindern. Und das nächste ist natürlich bei uns anrufen und wenn möglich, machen wir dann eine Vorortberatung oder zumindest eine telefonische persönliche Beratung.
Ah ja, Mückenspray wird sich gut verkaufen in den nächsten Tagen, wahrscheinlich in Berlin, wenn es hilft gegen Flöhe. Die Wildtierbiologin und Koordinatorin der Taskforce Fuchs und Floh im Leibniz IZW, Silke Vogt-Holke, zur Flohproblematik in Berlin, die wir natürlich auch weiter beobachten werden. Danke Ihnen erstmal.
Sehr gerne.